Professor für Medienwissenschaft an der Universität in Siegen. Ganz kurz zur Person, der hat Germanistik und Philosophie in Bochum studiert, hat seine Promotionsarbeit zur Auseinandersetzung von Hermeneutik und Poststrukturalismus geschrieben und seine Habilitation zum Thema Reproduktionszyklen in der Literatur. Seine Forschungsschwerpunkte, wenn man das knapp zusammenfassen möchte, ist Medientheorie, Medienphilosophie und Medienkultur und auch Medienethik und Medienästhetik. Und er wird heute einen Vortrag halten zum sehr schönen Titel, wie ich finde, die Einsamkeit des Mediendispositivs in der Vielheit der Medien. Herzlich willkommen, schön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank von Ihnen, dass Sie das in der Vorstellung so kurz gehalten haben. Ich gestatten Sie mir noch eine Ergänzung, hat daraus gegeben im Anlass. Viel von Jürgen Link die Rede gewesen, ich habe ja Jürgen Link promoviert. Das heißt, ich habe diesen ganzen Trend in Stadt und Ascending, also als das entwickelt wurde, das mitgekriegt. Und habe aus dem Ding und vielleicht eine etwas andere Position dazu. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Aber vorab vielleicht einmal eine der Sachen, die mir eigentlich bis jetzt aufgefallen ist, und die für Medienwissenschaftler besonders interessant ist. Nämlich, dass zwei geschätzte Kollegen sich ganz massiv zeitlich verschätzen. Wir haben gestern erlebt, dass sozusagen der Medienbegriff für älter gehalten wird als der Bildungsbegriff. Das liegt ungefähr 140 Jahre daneben. Und dass das daneben liegt, ist nicht zufällig. Denn offensichtlich ist das ein Effekt von Dispositiven der Medien, die sich offensichtlich politisch ganz massiv durchgesetzt haben. Offensichtlich besteht bei der Pädagogik der Einblick, Medien sind immer schon gewesen und sind immer schon verdammt mächtig gewesen. Und wir haben mit unserem bisschen Bildung sozusagen eine lange Schwierigkeit gehabt, hinterherzukommen. Man kann sie da komplett beruhigen. Wie gesagt, sie sind wesentlich älter. Und die Medien müssen sich historisch gucken, um hinterherzukommen. Und ich fand es sehr schön, eben aus der Perspektive der Soziologie exakt denselben Effekt mitzubekommen. Nämlich auf einmal damit konfrontiert zu sein, dass es Medienwissenschaft seit den 70er Jahren gibt. So gibt es noch nicht. Alles das, was unter Medienwissenschaft subsumiert worden ist, das weiß ich eben zufällig relativ genau, Jose Linkes Germanistikum. Ja, und sonst nicht. Und er hat Diskursanalyse als eine Strategie der Rationalisierung der Germanistik gegen ihre Neue. Das war sozusagen der Fokus. Also Dispositivanalyse, Diskursanalyse als Rationalisierungsstrategie in einer weitgehend irrational orientierten Literaturwissenschaft. So, und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gab es noch keine Medienwissenschaft, sondern das sind alles emigrierte Germanisten gewesen. Zu dem Zeitpunkt, die Medienwissenschaft startete 20 Jahre später, institutionell eigentlich erst Ende der 90er. Also die ersten Studiengänge gab es Anfang der 90er, Ende der 90er waren sie sozusagen, wenn man mit Kuhn geht, haben sie die ersten Paradigmen gebildet, die ersten Lehrbücher entstanden, also es wurde kodifiziert und so weiter. Also von der implementierten Wissenschaft war es Ende der 90er Jahre. Alles andere ist sozusagen eine Verwicklung. Also Medienwissenschaften werden für wesentlich mächtiger gehalten, als sie sind. Die Medien sind sowieso. Und all das ist natürlich ein Effekt von dem, was wir eigentlich heute besprechen, nämlich das Positive und der Bildung der Mediendispositive. Vielleicht noch eine wissenschaftshistorische Vorbemerkung. Es gibt zwei Strategien und insofern fand ich das sehr schön, was ich eben hier gehört habe, aus der Perspektive der Soziologie. Denn wir haben hier eine ähnliche Strategie und nicht umsonst wurde sozusagen immer der Referent im Hintergrund Jürgen Link eine Strategie der Rationalisierung gesehen. Also Dispositivbegriff als Strategie der Rationalisierung in der Medienwissenschaft, aber über weite Strecken eine komplett umgekehrte Situation. Nämlich den Dispositivbegriff als Lizenz, wenn ich das lax sagen würde, zu schmacken dabei. Ja, und das heißt zur Öffnung von Bezügen und dazu nicht mehr genau angeben zu müssen, worüber rede ich hier eigentlich. Also es gibt so zum Beispiel Strategien. Einmal diese Strategie, Dispositiv als Rationalisierung. Ich habe wieder an bei gestern einiges gehört und dann bei der Morgen einiges gehört. Und es gibt aber genau den Umgekehrten dabei. Und als Medienwissenschaftler hat man mit der irrationalen oder Irrationalisierung, das hat ja viel mehr zu tun als mit der anderen. Die Rationalisierung, die kann man immer sehr gut einkaufen, weil sozusagen die machen vorbildliche Arbeit, mit der man sehr gut arbeiten kann. Aber mit der Irrationalisierung, wie sieht der andere sozusagen im bruchlosen Übergang von der hermeneutischen Philologie sozusagen zur Medieninterpretation passiert ist. Und damit hat man zu tun. Und damit hat man auch bei theoretischen Modellierungen Probleme. Und so ein bisschen was möchte ich heute dazu sagen, genau zu diesem zweiten Problem. Also man sollte es nicht vergessen, es richtet sich nicht gegen sondern rationale Serumsstrategien, wie wir sie eben gehört haben. Gut, also lass mich beginnen. Das Faszinierende an der Ordnung der Dispositive ist nicht nur, dass in ihr Dinge und Subjekte zusammengebunden sind, sondern dass mehr noch soziale Formen und Diskurse, materielle Formationen und ideologische Formate sich in ihnen miteinander verstrickt finden. Dispositive organisieren also Verschiedenheit, indem sie sie auf ein handhabbares Maß herabsetzen. Dennoch bleibt das Dispositiv bei Foucault letztlich ein unterbestimmter Begriff. Zitieren, ist auch schon ein paar Mal hier aufgehört, insofern völlig redundant für Sie. Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche, ist erstens ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes, ebenso wie Ungesagtes, das war ja gerade eben, so wird die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann. Es geht also um einen Zusammenhang von heterogenen Elementen, wobei die Art des Zusammenhangs selbst weitgehend unbestimmt bleibt. Flüchtet Foucault sich auch hier in der reinen Metaphorik jenes Netz, das die Dinge und Menschen zusammenhalten soll. Dass diese Metaphorik dann 20 Jahre später, nachdem für die entsprechende medientechnologische Infrastruktur gesorgt worden ist und diese zufällig denselben Namen erhalten hat, Furore machen sollte, da sie den Eindruck erwecken konnte, etwas Wirkliches zu beschreiben, konnte Foucault zweifellos nicht ahnen. Es handelt sich um einen der wenigen Fälle, in denen eine Metapher wieder zurückkommt und sich unter der Hand, wenn schon nicht zum Begriff, so doch zur Deskription entwickelt. Das gilt allerdings ausschließlich für das Netz und nicht für das Dispositiv. Dieses bleibt nach wie vor Metapher. Das Dispositiv ist wesentlich Metapher, weil Unschärfe nicht nur zu seinen Konstruktionsbedingungen, sondern zu seiner Struktur gehört. Denn für Foucault wird im Dispositiv nicht nur ein heterogenes Miteinander verbunden, sondern die Art der Verbindung selbst soll darüber hinaus heterogen sein. Ich zitiere, kurz gesagt gibt es zwischen diesen Elementen, denen des Dispositivs, ob diskursiv oder nicht, ein Spiel von Positionswechsel und Funktionsveränderung, die ihrerseits wiederum sehr unterschiedlich sein können. Es kann daher so oder eben auch anders sein. Foucault weiß es offenbar nicht so genau. Dieser wesentlichen Unschärfe oder positiv formuliert, und das zu denjenigen, die daran massiv anschließen, diesen Möglichkeitsraum wird dann jedoch ausgerechnet eine strategische Funktion zugeschrieben, deren, ich zitiere, Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten. Begrifflich gesehen handelt es sich um nichts anderes als um eine theoretische Katastrophe. Etwas Diffuses, dessen Zusammenhang selbst äußerst unklar bleibt, soll dieses heterogene Material wiederum strategisch ordnen und zurichten. Ein schlechtes Ding in der Unmöglichkeit. Wenn aber das theoretische Desaster Foucaults hier so offenkundig ist, wie konnte es dann dennoch relativ erfolgreich sein? Das Frappante ist also, dass eine Chiffrin für einen vermuteten Zusammenhang eine solche Karriere machen konnte. Und die einzige Erklärung dafür zu sein scheint, dass Foucault mit dem Dispositiv einen Zusammenhang zu beschreiben versucht, von dessen Gegebenheit offenbar hinreichend viele Beobachter überzeugt sind. Dass das nicht viel heißen muss, wird deutlich, wenn man nur einmal an die bildträchtige Geschichte der Weltbilder denkt. Das Dispositiv ist also eine Schrift für einen unterstellten Zusammenhang, von dessen Natur man praktisch nichts weiß, außer dass er auf dem Boden existieren soll. Es handelt sich um jene charakteristische Melange in der von der Normativität überschießenden Vermutungen und Evidenzen. Die Elemente des Dispositivs scheinen also in einer besonderen Art zueinander zu passen, Und zwar so gut, dass ihnen sogar so etwas wie eine strategische Leistung abgezogen werden könnte. Die dem Dispositiv zugeschriebene, zitiere, funktionale Überdetermination markiert, ein Begriff, der von Althusser stammt in dem Kontext, markiert dann jene augenscheinliche Form des Passens divergenter Objekte des Kurs und der Institution, aber sie markiert den Zusammenhang auch nur und erklärt ihn. Das gilt ja bereits für den Terminus der Überdetermination selbst, der schon bei Althusser mittels Unschärfe die Lücke füllen sollte, die sich selten zwischen den Prognosen eines rigiden Determinismus und den Fairnessen historischer Prozesse sich auftut. Hier haben wir es also mit einer dreifach potenzierten Unschärfe zu tun. Es gibt einen unscharfen Objektbereich, man weiß also nicht, was dazu gehört. In diesem Objektbereich zugeschriebene Zusammenhänge sind in der Folge ebenfalls unscharf. Man weiß nicht, um welche Struktur es sich dabei handelt. Und darüber hinaus ist die diesen Zusammenhängen zugeschriebene Funktionalität ebenfalls essentiell unscharf. Man weiß nicht, was das Ganze soll. Es wird so auf jeder Ebene des Denkens Unschärfe an Unschärfe gereiht, was zweifellos nicht geeignet ist, auch nur einigermaßen zuverlässige Ergebnisse zu zeigen. Das Denken im Dispositiven tendiert so notwendig zum Nebulösen, hochattraktiv für jegliche Spekulation und Assoziation, unbrauchbar für begriffliche Arbeit. Es ist daher bestenfalls geeignet für eine vortheoretische Heuristik. Großteil der Philologien bleibt genau auf der Ebene hängen. Ja, also, wenn man das sozusagen theoretisch nicht genau anguckt, was sie machen, das geht aber auch für Teile der Medienanalyse. Was bleibt dann also vom Dispositiv? Kommt also eben so gewollter wie vermuteter Zusammenhang, dem eine spezifische Funktionalität zugeschrieben wird, der aufgrund seines spekulativen Potenzials eine sehr hohe Aufmerksamkeit genießt, dass man an genau der Rekonstruktion dieser Funktionalität nach wie vor weiter bastelt, verwundert daher kaum. Zweckgerichtetes, ich zitiere, und jetzt zitiere ich Latour, zweckgerichtetes Handeln und Intentionalität mögen keine Eigenschaften von Objekten sein, aber sie sind auch keine Eigenschaften von Menschen, sie sind Eigenschaften von Institutionen, von Apparaten, von Dispositiven. Nur Körperschaften können die Ausuferung der Vermittler auffangen, die Ausdrucksformen regulieren, die Neuverteilung von Fertigkeiten organisieren und Blackboxes schließen und schwärzen. Objekte, die nur als Objekte existieren, losgelöst vom kollektiven Leben, sind unbekannt, irgendwo tief begraben. Was Latour hier probiert, ist, die Bezüge der Elemente des Dispositivs zueinander zu bestimmen, dass er dabei das Subjekt für den Objekt bezogen hat. So eklatant privilegiert und das Ding aufmerksamkeit wirksam zu mobilisieren gedenkt, denkt letztlich von der eigentlichen Aufgabe eher ab, als dass es sie fördert. Denn eigentlich ist die Geschichte von Menschen und Dingen eine ziemlich alte Geschichte und der Vorrang des Subjekts, egal vor wem, ein Argument, das sich seit langem auf dünnem Eis bewegt, spätestens also seit Hegel. Insofern sind das, worum es hier eigentlich geht, die Kopplungen in den Dispositiven und den Netzwerken von Aktanten. Dazu hat Foucault begabtlich eher wenig zu sagen, und auch Latour macht hier noch vergleichsweise begrenzte Vorschläge, zeigt aber wenigstens Ansätze einer Systematisierung, etwa zur Kategorie der Vermittler. Interessant ist, dass über solche Kopplungen und funktionale Entsprechungen durchaus schon in anderen Zusammenhängen nachgedacht worden ist. Kassierers symbolische Form, Luhmanns System, weisen etwas auf, was als funktionale Äquivalenz beschrieben wird und letztlich nichts anderes tut, als die Logik von Kopplungen in Dispositiven zu regulieren. Bei Dispositiven geht es offensichtlich um Verhältnisse, denen Unschärfe wesentlich ist und über die sich aber dann eben auch nichts aussagen lässt, wenn man auf der Ebene der Deskription der Unschärfe selbst bleibt. Und das gibt bedauerlicherweise für den größten Teil der Applikation dieses Konzepts. Es blieb wesentlich bei der bloßen Lizenz zur Vermutung. Ging es hingegen umgekehrt, dann ging es um die Schärfung einer Metapher oder eines metaphorischen Zusammenhangs. Und dabei wäre gänzlich anders zu verfahren. Dabei Foucault unterbestimmte und in der Folge zur Metapher gerutschte Begriff müsste aber erst zurückgeholt werden und dies lässt sich einfach dadurch bewerkstelligen, dass die Zusammenhänge rekonstruiert und systematisiert werden. Und hier verfolgen Kassierer, Luhmann und Latour durchaus eine ähnliche Intuition. Es geht ihnen mehr oder minder um die Logik von Zusammenhang. Dabei ist interessant, wie der unterstellte Zusammenhang bereits von Foucault angedacht worden ist. Es geht um das Phänomen des Passens und der Ähnlichkeit. Und die nicht nur affin für Metaphern sind, sondern die damit, weil die Metaphern mit exakt derselben Logik, wenn ich der Analogie arbeite, sondern auch über eine spezifische Struktur und Logik verfügen. Denn dasjenige, was als Tertium Comparationis in den Dispositiven fungiert, ist nicht die Sache selbst, sondern deren Form. Formen schaffen überhaupt erst die Anschlüsse und Kompatibilitäten zwischen jenen heterogenen, ich zitiere, Diskursen, Institutionen, architekturalen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen. Erst Formen lassen die diversen Prozesse des Funktionsdruckes, der anderen Ausschlüsse, des Abwechselns und der Verstärkung erklärbar werden, die Foucault beobachtet, spannend beschreibt und als Dispositiv benennt. Dispositive sind daher zunächst einmal Formsache. Und nur als eine solche lassen sich auf der Ebene des Begriffs heben. Die Ordnung der Dispositive ist die Ordnung seiner Form. Dabei sollte nicht ignoriert werden, dass das Metaphern forschungspolitisch enorm wirksam sind und ein enorm hohes Kapital haben. Ich habe dann ein paar andere Termini länger. Der Medienbegriff funktioniert genauso als Metapher. Interaktivität funktioniert genauso als ein Metapher. Wenn man also den Terminus Interaktivität sich in einem informatischen Kontext anguckt, dann wird man furchtbar erschrecken, wie schlicht er ist. Das ist nämlich einfach nur eine Kamera. Und er hat nichts damit zu tun. Aber der wird metaphorisch aufgeblasen und dann funktioniert er politisch. Das Problem ist nur, wir partizipieren natürlich alle daran, dass er politisch funktioniert. Eben, weil wir als Institutionen nach Kohle kriegen für Institute und so weiter und so fort, ist alles wunderbar. Auf der anderen Seite behindert es uns in der wissenschaftlichen Arbeit, weil sozusagen die Meta verstört. Wenn wir konkret Phänomene versuchen zu analysieren. Also insofern befinden wir uns da in einem Zwiespalt. Auf der anderen Seite ist das sozusagen forschungspolitisch absolut bedroht, das ist was wir gut gemacht haben. Wissenschaftlich ist das ein Problem. Aufs Dispositiv zu setzen, ist insofern durchaus riskant. Wenigstens dann, wenn man den Job nicht übernehmen möchte, den Foucault übrig gelassen hat. Und das heißt, seine Formlogik nicht rekonstruieren will. Und dafür schalten es lenkt noch die meisten zurück. Das gilt eben nicht für diejenigen, die Dispositivbegriffe in dem rationalen Sinne einsetzen, wie wir es eben erlebt haben, also aus Perspektive der Soziologie oder Diskursanalyse sozusagen als die eine domestizierte Germanistik oder so. Ja? Das bedeutet, das Dispositiv bleibt zumeist abstrakt und es legitimiert Verbindungen heterogener Strukturen, ohne die im Einzelfall überhaupt erklären zu können. Die bloße Behauptung und die Autorität des Namens müssen genügen, womit man implizit ein Stück Form moderner Wissenschaftspraxis reanimiert. Also man muss, gerade mit Foucault kann man sehr schön zeigen, in welches Jahrhundert es gehört, eine solche Praxis. Wird nämlich eindeutig vor die Aufklärung von der Struktur her. Intervals mit eingeschränkten Ansprüchen der Belegbarkeit von Aussagen scheint das vollkommen zu genügen, wenn die Thesen nur mit genügend Nachdruck vorgebracht werden. Dass sich so viele kulturwissenschaftliche Akteure dabei vergleichsweise gut mit dem Dispositiv arrangieren konnten, hat damit zu tun, dass es etwa den Diskurstheoretikern erlaubt, sich noch entschieden bedeutsamer vorzukommen, als sie es selbst jemals offen gewagt hatten. Denn Diskurse sind in der Emballage des Dispositivs immer schon mehr als Sprache. Ja, sie holen die von den Geisteswissenschaftlern stets so schmerzlich vermisste Materialität zurück ins Spiel und damit in die Verantwortung der Kulturwissenschaften. Das hat ja auch sozusagen wissenschaftshistorisch ganz gut funktioniert, wenn man sich die Akteure anguckt. Also die Leute, die angefangen haben mit einer materialistischen Literaturwissenschaft, also marxistische Schottrei im Hinterkopf hatten, sind serienweise, das konnte ich als Student beobachten, sozusagen von einem Semester zum anderen über die Semesterferien sozusagen zu Foucault rübergekippt und haben das sozusagen aufgenommen und genau in diesem Diskurs weitergeführt. Ja. Denn das Diskurse sind in der Emballage des Dispositivs immer schon mehr als Sprache, ja, sie holen die von den Geisteswissenschaftlern. Steht so schmerzlich ein bisschen Materialität zurück ins Spiel und damit in die Verantwortung der Kulturwissenschaften. Dass das Dispositiv darüber hinaus den ganzen Spekulanten der Kultur, wie viel erstaunt nicht weiter, gab es ihnen deutlich die seltene Gelegenheit, überhaupt auf so etwas wie Theorie verweisen zu können, ohne sich in der spekulativen Reichweite auch nur mindestens einschränken zu müssen. Insofern gibt es ebenso verständliche wie erklärbare Affinitäten der Kulturwissenschaften zum Dispositiv. Allerdings ist der Ort, an dem das Dispositiv metaphorisch genutzt wird, alles andere als zweifelsfrei. Es geht um eine kompensatorische Aufwertung eingeschliffener, dennoch aber ins Gerede gekommener Praktiken, das heißt im Klartext die hermeneutische Interpretationspraxis. Es geht um die Imitation von Wissenschaft. Das mag bei der einen oder anderen Humanwissenschaft mit entsprechenden riskanten Praktiken durchaus verständlich sein, aber warum sollte sich ausgerechnet die Medienwissenschaft den Tod eines solchermaßen riskanten Begriffs antun? Die Medienwissenschaft ist nicht in einem sonst für die Kulturwissenschaften geltenden puristischen Sinne als eine reine Kulturwissenschaft zu verstehen, wird sie doch in ihren Aussagen über Technologien durch die Naturwissenschaften und ihre Aussagen über soziale Praktiken durch die sozialen Wissenschaften quasi domestiziert. Auch dazu gestanden wir noch zwei Anmerkungen zu dem, was wir eben gehört haben. Das ist ja ganz interessant, der eigentliche Referent für die qualitative, quantitative Untersuchung der Kommunikationswissenschaften und nicht die Medienwissenschaften. Offensichtlich ist sozusagen dieser Adressaten hier auch gar nicht bekannt. Aber die Kommunikationswissenschaft, also mir ist da nichts bekannt, vielleicht hilft mir da jemand, aber arbeiten meines Erachtens nicht mit dem Dispositiv, sondern die arbeiten quantitativen Qualitäten, normalerweise mit anderen Parametern. Also adressiert, wir haben es sozusagen wirklich mit der anderen Fraktion zu tun und wir haben es sozusagen mit zwei Problemen gleichzeitig zu tun. Ich habe eben gesagt, dass Technologie ein Teil der Medienwissenschaft ist. Das Interessante ist ja, wie die Medienwissenschaft mit Technologie umgegangen ist. Und das kann man an der Figur sehr gut nachzeichnen, wie beispielsweise Kittler. Selbstgermanist und sozusagen hat ein hohes Gespür eigentlich sozusagen für Dinge gehabt, die nicht bearbeitet waren. Das heißt, er hat angefangen sozusagen über Wahnsinn mit seiner Promotion. Hat dann sich sozusagen auf eine Lacan'sche Psychoanalyse eingelassen, hat dann gemerkt, das Feld ist auch schon relativ besetzt und hat dann angefangen, Technik zu interpretieren. Der hat eine Technohermeneutik gemacht. Er hat also im Prinzip versucht, technologische Daten mit Sinn auszustatten in der Struktur. Das heißt, er hat im Prinzip eine klassische germanistische Verfahrensweise übertragen auf den Gegenstand, der ganz anders modelliert ist. Und das gab genau diese reizbaren Spannungsmomente zwischen einer traditionellen Gymnastik und der Grundlegung einer Ingenieurwissenschaft oder informatisch orientierten Wissenschaft auf der anderen Seite. Die Medienwissenschaften waren nie so idealistisch wie der Rest der Kulturwissenschaften, sondern sie wiesen stets eine Art materialistischen Bias auf. Das hat mit der Gründungsursache zu tun, also auch wenn man so Autoren wie Piketty aus den 70er Jahren, als sie noch reine Germanisten waren, sich anguckt oder so, da wird so die Revolution eigentlich im Minutentakt ausgerufen und wenn man auch die Studenten diese Texte zeigt, ging das gar nicht mehr überein mit denen sozusagen einer regierten Medienwissenschaft, dass sie dann Repräsentanten bieten, natürlich nochmal auftauchen. So, Medienwissenschaft hat wesentliche Momente der Idee des Dispositivs bereits in die eigene Konstruktion eingebaut. Das heißt also sozusagen, der Überschuss sozusagen vom Diskurs zur Praxis, das ist eine Vertragsgrundlage der Medienwissenschaft. Gibt sozusagen strukturellen Anlass. Das Dispositiv gehört damit quasi zur Grundausstattung, was die Aussagen über es zwangsläufig eher banal ist. Die aus dem Dispositiv abzuleitenden Aussagen überraschen daher nicht nur nicht, mit ihnen lassen sich auch keinerlei Extravaganzen legitimieren und der Spekulation sind nach wie vor in die natur- und sozialwissenschaftlichen Grenzen gesetzt. Insofern stellt sich die Frage nach dem, was die Medienwissenschaft mit dem Dispositiv anfangen könnte, mit einer gewissen Dringlichkeit. Denn entweder das Dispositiv affirmiert die übliche Praxis der Objektkonstruktion in den Medienwissenschaften, dann wäre es banale Beschreibung des Status quo, ohne einen zusätzlichen Ergebniseffekt, oder aber es wird quasi für das medienwissenschaftliche Terrain so zugerichtet, dass überhaupt besondere Aussagen fähig ist. Und im letzten Fall würde es sogar der Idee des Dispositivs selbst auf die Sprünge helfen können, könnte es doch mehr sein als eine bloße Beschreibung von Unschärfe. Das Dispositiv kehrte in der besonderen Laborsituation der Medienwissenschaft von der Metapher zum Begriff zurück. Und eine solche Rückkehr ist ähnlich selten wie die Neuzüchtung verstorbener, ausgestorbener Arten, denn der normale diskursive Prozess verläuft genau umgekehrt. Begriffe verlaufen sich historisch ohne Wiederkehr zu Metaphern und Ideologien. Die Kondition, unter denen aus der verunglückten Metapher des Dispositivs in eine wirksame Kategorie werden kann, sind zunächst einmal solche der Beschränkung. Es gibt Orte, in denen Medien, die sich relativ exakt als Dispositiv, beschreiben lassen und die zugleich eindeutige Grenzen aufweisen. Es geht mit ihm zunächst einmal um die Beschreibung von Sachverhalten und nicht um die von Unschärfen. Und allein das ändert die Stoßrichtung bereits gewaltig. Der Begriff dient zur Konkretisierung eines Sachverhaltes und nicht zur dessen Auflösung in metaphorischen Wolken. So lässt sich der Begriff des Dispositivs etwa dazu heranziehen, die Existenzformen von Einzelmedien zu beschreiben und deren spezifische Unterschiede zu erklären. Das ist ja historisch durchaus sehr, sehr überzeugend gemacht worden. Kinodispositiv, Fernsehdispositiv ist bereits erwähnt worden. Einzelmedien bestehen zunächst einmal aus Funktionsketten wie Produktion, Repertoires, Programme, Archive, Distributionsformen, technologische Plattformen, Rezeptionsformen und Subjekteffekte und Machtstrukturen miteinander verbinden. In Einzelmedien sind die entsprechenden kulturellen Daten, die Ästhetik, die Technologien und Geräte, die Sozialformen und Praktiken, die institutionellen Formatierungen und architektonischen Repräsentationen, die Subjekteffekte in jeweils charakteristischen Formen organisiert. Einzelmedien haben sich historisch voneinander dadurch unterschieden, dass sie jeweils solche spezifischen Formen innerhalb ihrer Funktionsketten ausgebildet und als eigenständiges Dispositiv organisiert haben. Das Medium war nichts anderes als das von ihm organisierte Dispositiv. Im traditionellen Mediensystem fielen daher der Medienbegriff und die Existenzform des Mediums, also dessen Dispositiv, in einem Gutteil zusammen. Und das ist genau einer dieser oben angedeuteten Banalitätseffekte. Das Dispositiv geht in seiner Selbstverständlichkeit quasi runter. Dabei gibt es durchaus Leistungen, auf die der Begriff des Mediendispositivs verweisen kann. Denn er stiftet immerhin eindeutige Verbindungen und eben auch Grenzen, Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen der Funktionskette innerhalb des Dispositivs, Grenzen gegenüber den Dispositiven aller anderen Medien. Das Dispositiv unterscheidet Produktionsformen unterschiedlicher Medien voneinander und passt andererseits die Produkte, die Produktionsformen, die Archive, die Distribution und die Rezeptionsform eines Mediums aneinander an und sorgt so in jeder Hinsicht für die Wiedererkennbarkeit eines Mediums auf allen diesen Schichten. Wir haben es bei Medien also mit einer vergleichsweise exakt zu bestimmten Dialektik und charakteristischen Grenzen und ebenso charakteristischen Verbindungen und Fassungen zu tun. Das traditionelle Mediensystem ist nicht entsprechend aus derartigen Einzelmediendispositiven zusammengesetzt. Es ist ein System, das nicht nur von unterscheidbaren Produkten, sondern ebenso von unterscheidbaren Praktiken, Verbindungen, Geräten, Orten, Akteuren und Sozialformen gekennzeichnet ist. Das Mediensystem organisiert solcherart die Dispositive der Einzelmedien. Soweit generiert das Konzept des Dispositivs wie jedes einigermaßen wirksame Paradigma, selbstständige Fragehorizonte, davon war heute Morgen schon die Rede, und lenkt Hypothesenbildung in den betreffenden Untersuchungsfeld. Die Zusammenhänge innerhalb der Funktionsketten werden erst durch das Konzept des Dispositivs in ihrer Notwendigkeit deutlich und auch funktionale Äquivalenz. Zugleich sorgen die funktionalen Äquivalenzen zwischen unterschiedlichen Medien für die Möglichkeit einer funktionalen Analyse von Produktions-, Distributions-, Archiv- und Rezeptionsformen und bildet damit eine mehr als phänomenologische Grundlage für Überlegungen zur Intermedialität. Die Leistung des Konzepts des Dispositivs in der Medienwissenschaft ist so paradigmatischer Natur, und das heißt, das Dispositiv funktioniert in einem solchen Kontext als Begriff, an dem zwangsläufig gewisse theoretische Obligationen gekoppelt sind und nicht als Metapher. Er macht so das traditionelle Mediensystem in seiner Versäumung beschreibt und analysierbar, und das ist auch schon das, was Begriffe tun sollten. Und spätestens seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts bemerkt worden, dass dieses Mediensystem seine Struktur, wenn nicht variiert, sondern verändert. So emergieren Vorstellungen von einer Medienkonvergenz, die Idee von einem integrativen, universalen Mediencomputer, das Reklamieren einer intermedialen Zwischenwelt, das den Raum der Medien erweitern sollte, sowie das Konzept einer Participatory Culture, die alle auf die eine oder andere Art auf offensichtliche Dynamiken im traditionellen Mediensystem reagierten und diese zu beschreiben suchten. Das Problem bei all diesen Beschreibungen. Das Problem bei all diesen Beschreibungen, ich glaube jetzt gerade in die Mittagspause, das Problem bei all diesen Beschreibungen lag daran, dass sie phänomenfixiert vorgingen. Und das heißt, dass sie sich auf einzelne Erscheinungen des unterstellten Prozesses fokussierten, die Logik des Prozesses selbst und auf diesem Wege nicht in den Blick bekamen. Die Medienkonvergenzthese reagierte vornehmlich auf Annäherungen zwischen den technischen Systemen der einzelnen Geräte. Die klassische Differenzierung der Einzelmedien in der Materialität ihrer Geräte, zunehmend obsolet erscheinen ließ. Was die Konvergenzthese nicht erklären konnte, war, dass sich historisch nur spezifische Kombinationen von Medien wie etwa Telefon und Fotografie sich auch in Geräten materialisierten, andere hingegen nach wie vor in selbstständige Geräte auslagerten, die nur wenig Anstalten machten, sich wo auch immer zu integrieren. Das Mediensystem bewegte sich offensichtlich wesentlich differenzierter, als es die Konvergenzthese zu beschreiben vermochte. Das Modell des universalen Mediums ging denen gegenüber davon aus, dass es sich im Prinzip jedes Einzelmedium im Mediumcomputer emulieren ließe und damit die Einzelmedien in dem neuen universalen Medium aufgehen würden. Was sie nicht erklären konnte, war, dass offensichtlich die Repertoires, die Programme und eben zum Teil auch die Rezeptionsformen und Subjekteffekte der traditionellen Mediendispositive erhalten geblieben sind. Die Intermedialitätsthese konnte zwar durchaus Interferenzen zwischen den Repertoires und den Programmen von unterschiedlichen Medien entdecken und beschreiben, die blieb jedoch, da sie das Phänomen vor allem ästhetisch in den Blick nahmen, grundsätzlich die Logik solcher wechselseitigen Bezugnahmen von Medien aufeinander verschlossen. Und ähnlich beschränkt blieb die Idee einer Partizipationskultur, in der sich alle Medien integriert fändeln. Denn auch diese konnte nicht erklären, wieso lineare Programme und Texte nicht nur bei den aussterbenden Medientraditionalisten der Gesellschaft, also uns zum Beispiel, sondern vergleichsweise weiträumig nach wie vor zu funktionieren scheinen. Auch hier scheint die Entkulturation des interaktiven Medienpotenzials letztlich erheblich komplexer gelaufen zu sein, als es zunächst für die Euphoriker der Partizipationskultur den Anschein hatte. Insofern herrscht weitgehend ein Konsens darüber, dass sich großflächige Dynamiken im Mediensystem beobachten lassen und auch in Hinsicht der angenommenen Ursachen sowie der wesentlichen Kennzeichen dieses Wandels besteht weitgehend Einigkeit, was keineswegs zu erwarten stand. Wobei hingegen überhaupt keine Einigkeit herrscht, ist die Beschreibungssprache und die Theorie, mit deren Hilfe dieser Prozess theoretisch in den Griff zu bekommen werden soll. Alle Paradigmen, die bis dato im Spiel sind, sind Ereignis- oder Phänomenfixiert. Und das heißt, ihre paradigmatische Meistung konzentriert sich auf die Beschreibung der beobachteten Phänomene selbst. Wenig Interesse steht hingegen offensichtlich an dem, was sich da bewegt, nämlich das Mediensystem. Hätte diese Vermutung über die Dynamiken des Mediensystems noch eine einigermaßen strukturierte Aussage über das traditionelle Mediensystem, also den Ausgangspunkt der Bewegung. Das Mediensystem wurde vielmehr traditionell als eine Art Sammelkategorie aufgefasst, und im Übrigen Kommunikationswissenschaften überlassen, was im Übrigen gar nicht einmal schlecht zu seiner versäumten Struktur und der Zusammensetzung aus lauter einzelnen Dispositiven passt. Solche Sammelkategorien haben den theoretischen Status von Restformen, da sie ausschließlich aus schwachen Bindungen bestehen, die nur wenig theoretisches Potenzial aufweisen. Dass sich kaum ein Kulturwissenschaftler um die Systematizität von Mediensystemen gekümmert hat, sondern dies getrost den Kommunikationswissenschaftlern überlassen hat, dürfte in diesem vergleichsweise geringen theoretischen Potenzial seine Ursache haben. Diese Vernachlässigung des Mediensystems, die quasi zwischen Medialitätsforschung auf der einen Seite und Einzelmedien- und Intermedialitätsanalysen durchgerutscht ist, rächt sich in dem Moment, in dem sich just dieses System zu bewegen beginnt. Denn erst dann wird der bereits historische Mangel einer Beschreibungssprache deutlich bewusst. Und das ist dann genau der Ort, an dem das Dispositiv interveniert oder intervenieren könnte. Denn erst die Kategorie des Dispositivs macht die Dynamik von dem traditionellen zu einem postkonventionellen, transversalen, integrierten Mediensystem überhaupt erst beschreibbar. Das Dispositiv ist, so scheint es, als einzige Kategorie zunächst in der Lage, den komplexen Kompaktprozess von ausdifferenzierten Einzelmedien hin zu einer Medialität als Wahl und nicht nur als technische Entscheidung, die dann auf ästhetische, ökonomische und soziale und kommunikative Kalküle zurückgeht, in der erforderlichen Komplexität reinzustellen. Das Dispositiv ist notgedrungen medienübergreifend verfasst und umfasst die nunmehr integrierten Funktionsketten aller gesellschaftlich verfügbaren Medien. Es ist universal und droht solcher Art, von der Bildfläche in dem Moment wieder zu verschwinden, in dem es sich realisiert hat. Das postkonventionelle Mediendispositiv mag selbst zwar von Dauer sein, aber es ist nur in dem Moment des Übergangs vom traditionellen zum postkonventionellen Mediensystem überhaupt sichtbar und erst die Kategorie des Dispositivs verhilft ihr zu dieser Sichtbarkeit. Das Dispositiv wird so selbst quasi zum Medium des transversal vernetzten Mediensystems. Die ausschließlich punktuelle Wahrnehmbarkeit des universalen Mediendispositivs macht die peinlich genaue Analyse der Transition von traditionellen zum postkonventionellen Mediensystem nur umso notwendiger. Die Vorstellung von einem abrupten Bruch in den Medien historisch nur allzu häufig angenommenen Medienrevolution könnte den Prozess in bewährter Manier abkürzen. Und zig Medienapologeten von der Gründung des Lusser und Kittler haben sichtlich ungekümmert solche Medienrevolutionen ausgerufen, um sich vergleichbare Probleme vom Hals zu schaffen und zugleich ein wenig Wind in eigener Sache zu machen. Ich zitiere jetzt noch Herr Hasler: Es waren anfangs stille Durchsetzungskonflikte, die mit Worten wie Netzrevolution, Anarchie, Netzentwicklung und etwas lauter mit Informationsdaten und Bilderflut verbunden wurden, gegenwärtig beziffern Kritiker diese Prozesse noch grundsätzlicher. Also, wenn man in den Text reingeht, dann kann man allein vom Duktus, wenn man mal Germanist gewesen ist, zeigen, wo die Texte abgespielt sind, also wo sie sozusagen, was sie abgucken. Das sind der Kipplersche Duktus. Gegenwärtig beziffern Kritiker dieses Prozesses noch grundsätzlich, da die soziale Welt, wie sie kannten, unwiederbringlich verschwindet. Computer, das Universum der letzten Datenkanäle, von Mikroclustern der Festplatte bis zum Internet, sind ein transklassisches System, wie es Gunther Günther aussprach, nicht linear, wie Hans von Platzverdichtung. Will heißen, es ist kein soziales Unterprogramm, aus dem bekannte Gesellschaft entsteht. Wenn was halbieren, bitte? Noch mal halb. Ja? Fassler hier eine gar nicht einmal so falsche Intention, mit allem überhäuft, was er an Beschreibungsmodellen von Alterität zu kennen scheint, dann wird letztlich nur eine Umschreibung dafür geliefert, dass Großes im Gange sein soll, aber man auch nicht so genau wissen, was im Detail los ist. Wenn es dann ans konkrete Beschreiben von Prozessen geht, dann wird versucht, in ziemlich kleiner Münze, meist auch noch unterschiedlicher Währung, zu zahlen, was nicht unbedingt auf uneingeschränkte Akzeptanz stützt. Wenn solche hochfliegenden Projekte dann also ziemlich schnell als Bruchlandung runterkommen, dann ist dafür letztlich ein grundlegendes theoretisches Beschreibungsdefizit verantwortlich. Beschreibungskrämpfe, wie der folgende, müssen wir in jedem Fall hinter uns lassen, wenn uns Medienwissenschaft ernst genommen werden. Berücksichtigt man, dass die Lebendigkeit der Informationsnetzwerke in auswählenden, gruppierenden, problemlösenden, problemstellenden Interaktivitäten besteht und diese in hoher Geschwindigkeit erfolgen, könnte man der These von Netz unterliefen die Reflexivität. Aber dies ist wissenschaftlich nicht haltbar. Vielmehr entstehen Reflexionsmodi, die im Projekt, im Netzwerk, in der Community ihre Besonderheit entwickeln. Die Gruppe zieht Reflexion an und gibt zugleich dem Einzelnen die Aufforderung weiter, über die Ergebnisse der Gruppe nachzudenken. Der Begriff des Dispositivs hilft uns als Rationalisierungsstrategie dabei, künftig solche ebenso laut und die nichtssagenden Peinlichkeiten zu vermeiden. Und das ist ja schon mal was. Ich habe hier erlaubt, das ist ja